Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Es bleibt dabei, Alteigentümer ostdeutscher Ländereien, die nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Bodenreform enteignet wurden, haben keinen Anspruch auf höhere Entschädigung. Das entschied heute der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und folgte damit vorangegangenen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts. Die Bundesregierung sei nicht verantwortlich für Handlungen der sowjetischen Besatzungsmacht oder der DDR, hieß es zur Begründung.
Eine solch deutliche Niederlage in Straßburg, keiner der Kläger hatte sie erwartet.
Ich bin natürlich wie fast alle hier sehr deprimiert und enttäuscht.
Wir sind natürlich von diesem Urteil sehr enttäuscht. Wir haben es so nicht erwartet.
Den Alteigentümern oder Erben geht es um die ehemaligen Güter. Zwischen 1945 und 1949 waren sie von ihren Ländereien in der sowjetischen Besatzungszone der späteren DDR verjagt worden. Die Enteignungen wurden auch im Einigungsvertrag von 1990 nicht rückgängig gemacht. So forderten die Kläger höhere Entschädigungen oder Rückgabe der Grundstücke. Beides lehnten die Straßburger Richter ab. Die Bundesrepublik sei nicht verpflichtet, die Opfer der Bodenreform höher zu entschädigen. Rückgabe der Güter komme auch nicht in Frage. Für die Ereignisse zwischen 45 und 49 sei die Bundesrepublik nicht verantwortlich, trotz Wiedervereinigung. Erwartungen.
Wir hoffen, dass mit dieser letzten rechtlichen Entscheidung jetzt auch die Rechtssicherheit eintritt, die wir uns alle wünschen.
Denn Menschenrechte seien nicht verletzt worden, so der Straßburger Gerichtshof. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, sie liegt ganz auf der Linie eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2000. Schon damals hatten die Verfassungsrichter eine Ausgleichs- und Entschädigungszahlung abgelehnt. In einem weiteren wichtigen Punkt sind sich Straßburger und Karlsruher Richter einig. Die Wiedervereinigung sei ein einmaliger Vorgang. Zur Umsetzung habe die Politik einen weiten Ermessensspielraum.
Bundeskanzler Schröder will die Aufhebung des EU-Waffenembargos gegen China auch gegen den Willen des Bundestags durchsetzen. Er wies gegenüber der Wochenzeitung Die Zeit darauf hin, dass die Außenpolitik laut Verfassung von der Bundesregierung gemacht werde. Schröder steuert damit auf einen Konflikt in der Koalition zu. Vor allem für die Grünen kommt eine Aufhebung zurzeit nicht in Frage.
Der Kanzler ist fest entschlossen. Das Waffenembargo gegen China muss weg. Notfalls, so Schröder, auch gegen das Votum der eigenen Abgeordneten. In der rot-grünen Koalition wenig Begeisterung für den Kanzlervorstoß.
Wir halten die Aufhebung des Waffenembargos zu diesem Zeitpunkt für ganz falsch. Auch wenn der Bundeskanzler sicherlich damit recht hat, dass das China des Jahres 2005 nicht mehr das China des Jahres 1989 ist.
Koalitionskrach wegen China?
Wir haben hier keine Koalitionskrise, sondern wir haben hier eine deutlich unterschiedliche Einschätzung der Situation. Auf der einen Seite von der Bundesregierung, auf der anderen Seite vom Parlament. Ich habe ja schon gesagt, nach unserer Auffassung gibt es noch einige Dinge zu regeln von China, bevor das Waffenembargo aufgehoben werden kann.
Nie habe sich ein Kanzler so über das Parlament hinweggesetzt, kritisiert die Opposition und fürchtet auch neuen Ärger mit den USA.
Wirtschaftliche Interessen auch in China sind völlig legitim, aber sie dürfen nicht dazu führen, dass man alle Prinzipien über Bord wirft. Wir haben eine zugespitzte Lage an der Straße von Taiwan mit Kriegsdrohungen von China. Und in dieser Situation das Waffenembargo aufzugeben, wäre ein verhängnisvoller Fehler.
In Berlin rätseln Abgeordnete und Journalisten, warum der Kanzler diesen Konflikt gerade jetzt vom Zaun bricht. Denn Schröder bringt mit seinem China-Vorstoß auch seinen grünen Außenminister in Schwierigkeiten. Und der hat derzeit eigentlich schon genug Ärger.
In der Diskussion um Maßnahmen gegen die Feinstaubbelastung im Straßenverkehr kommen immer mehr Vorschläge auf den Tisch. Sie reichen von der Forderung nach Fahrverboten und Tempolimits bis zur City-Maut. In Stuttgart und München wurde bisher der neue EU-Grenzwert für Feinstaub überschritten. Es wird damit gerechnet, dass demnächst weitere Städte folgen.
Dicke Luft durch Abgase von Dieselmotoren. Sie gelten als einer der Hauptgründe für das Anschwellen der Feinstaubbelastung in Großstädten. EU-Grenzwerte werden überschritten. Die Bundesregierung setzt auf Steueranreize für Rußfilter.
Wir müssen vor allen Dingen darauf achten, dass es eine generelle Lösung geben muss. Und das werden nach Lage der Dinge gegenwärtig die Filter sein.
Ein Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung von Rußfiltern werde noch vor der Sommerpause vorliegen. Die Grünen fordern überdies die Einführung einer City-Maut oder Fahrverbote.
Kurzfristig müssen die Städte die großen Städte LKW-Verbot aussprechen und Verbot für Nutzfahrzeuge oder auch PKWs ohne Rußfilter.
Die Union ist nicht generell gegen Fahrverbote, wirft aber der Bundesregierung Versäumnisse vor.
Ich denke, es ist in dem Zusammenhang auch unverständlich, dass die Bundesregierung im letzten Jahr angekündigt hat, sie wolle eine Kfz-Steuerregelung machen, um den Einbau von Rußfiltern zu fördern. Und dann hat man dieses nicht getan und fängt jetzt erst unter dem Druck an.
Das Umweltbundesamt kritisiert, Länder und Kommunen hätten sich nicht rechtzeitig auf die neue EU-Feinstaubrichtlinie eingestellt. Es fordert Regelungen auch für Lastwagen.
Wir brauchen den Partikelfilter sowohl für Pkw als auch für Lkw oder eine gleichwertige Technik.
Auch die deutsche Automobilwirtschaft müsse jetzt schneller mit dem Einbau von Filtern vorankommen.
Feinstaubalarm. Unter diesem Titel bringt das Erste heute Abend eine Sondersendung um 23 Uhr. Syrien will seine Truppen aus dem Libanon abziehen, bevor dort gewählt wird. Das teilte Außenminister Shahrahan einem Brief an UN-Generalsekretär Annan mit. Ob die Wahlen wie geplant Ende Mai stattfinden, ist allerdings derzeit unklar.
Die Europäische Union wird auch dieses Mal den traditionell von den USA nominierten neuen Weltbankpräsidenten unterstützen. Das erklärte der EU-Ratsvorsitzende Juncker in Brüssel. Demnach konnte der bisherige US-Vize-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz bei Gesprächen mit EU-Vertretern Vorbehalte gegen seine Wahl ausräumen. Wolfowitz gilt als einer der Architekten des Irakkrieges. Mit ihm stellte sich erstmals ein US-Kandidat vor seiner Wahl den Fragen von EU-Vertretern. Nach wochenlangem Streit hat der UN-Sicherheitsrat Sanktionen gegen die Verantwortlichen für die Menschenrechtsverletzungen in der sudanesischen Provinz Darfur beschlossen. Vorgesehen sind Reiseverbote und das Einfrieren von Konten. Während sich die Vetomächte China und Russland enthielten, wies der sudanesische UN-Botschafter die von den USA eingebrachte Resolution zurück. Eine Kommission des Sicherheitsrates soll jetzt festlegen, gegen wen konkret im Sudan die Strafen verhängt werden.
Der Vatikan hat neue Einzelheiten zum Gesundheitszustand des Papstes veröffentlicht. Ein Sprecher teilte mit, Johannes Paul II. Werde künstlich ernährt. Die Ärzte hätten ihm eine Magensonde gelegt. Am Vormittag zeigte das Oberhaupt der katholischen Kirche sich Gläubigen auf dem Petersplatz, die sich dort zur wöchentlichen Generalaudienz versammelt hatten. Wie bereits am Ostermontag versagte dem Papst auch heute die Stimme.
Es war ein überraschender Auftritt gewesen heute Mittag am Fenster seiner Residenz, hatten ihm die Ärzte doch zu absoluter Ruhe geraten. Zu jenem Zeitpunkt war bereits gemunkelt worden, was der Vatikan wenig später bestätigen sollte. Johannes Paul II. Wird ab heute künstlich ernährt. Dessen ungeachtet großer Jubel auf dem Petersplatz, mehrere tausend Menschen hofften darauf, dass der Papst diesmal einige Worte an sie richten würde, doch vergebens. Trotz sichtbar großer Anstrengung gelang es Johannes Paul II. Auch diesmal nicht, sich den Gläubigen verständlich mitzuteilen. Überhaupt schien sich sein Gesundheitszustand im Vergleich zum vergangenen Sonntag noch einmal verschlechtert zu haben. Dass der Papst aber sich und seine Krankheit nicht versteckt, sondern offensichtlich ganz bewusst den Weg in die Öffentlichkeit sucht, das beeindruckte heute viele. Er ist sehr schwach, so dieser Priester aus Tansania, aber sein Wille ist sehr stark und das macht uns Mut. Der Papst hat trotzdem gesprochen. Seine Stimme haben wir in uns und das, was er uns sagen wollte, hat er uns mitgeteilt. Jedem von uns hat er eine eigene Botschaft mitgegeben. Gerüchte, wonach der Papst demnächst wieder in die Klinik müsse, werden offiziell jedoch nicht bestätigt. Eine erneute Einlieferung, so hieß es, sei nicht geplant.
Die Eltern der amerikanischen Koma-Patientin Terry Schiavo haben doch noch einmal ein Gericht angerufen. Sie wandten sich an ein Bundesgericht im Bundesstaat Georgia, um eine Wiederaufnahme der künstlichen Ernährung ihrer Tochter zu erzwingen. In den vergangenen Tagen hatten sie keine juristischen Schritte mehr unternommen. Terry Schiavo wird seit 12 Tagen nicht mehr über eine Magensonde ernährt. Es wird damit gerechnet, dass sie bald stirbt.
Nein, aufgeben wollen sie nicht. Immer noch hoffen sie auf ein Wunder in letzter Sekunde. In einem dramatischen Appell wandte sich Terry Schiavos Mutter direkt an den Ehemann und die Lebensgefährtin.
Michael und Judy.
Michael und Judy, ihr habt eure eigenen Kinder. Bitte gebt mir mein Kind zurück.
Please, please, give my child back to me.
Am Wochenende schien es, als habe die Familie den Weg über die Gerichte aufgegeben. Umso überraschender der Vorstoß letzte Nacht, erneut das Bundesgericht in Atlanta anzurufen. Wenn es nicht mehr reicht, Terry Schiavo zu retten, dann rettet es vielleicht die Kinder anderer Eltern. In Florida kommen Menschen ins Gefängnis, weil sie ihre Tiere verhungern lassen. Was hier geschieht, zerreißt Amerika. Über den Zustand von Terry Schiavo gibt es widersprüchliche Angaben. Wichtige Organe seien unwiderruflich ausgefallen, sagt der Anwalt des Ehemanns. Das ist eine Lüge, sagen die Sprecher der Familie. Hier von dem Hospiz ist die aggressive Stimmung der letzten Tage einer stillen Resignation gewichen. Selbst wenn das Bundesgericht in Atlanta den Rechtsweg wieder einen Spalt weit öffnen sollte, für Terry Schiavo wird ein neuer, langer Kampf durch die Instanzen zu spät kommen.
Zwei Tage nach dem Seebeben vor der Küste Indonesiens sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 500 Todesfälle bestätigt. Die Behörden rechnen mit bis zu 2000 Opfern. Helfer haben noch immer nicht alle Orte erreicht, die von den Zerstörungen betroffen sind. Besonders starke Verwüstungen hat das Beben auf den Banyak-Inseln sowie auf Nias und Similu angerichtet.
Die Bilder des indonesischen Fernsehens zeigen, dass das Beben auch die Insel Similu am Epizentrum stark getroffen hat. Weil der Kontakt abgebrochen war, hatte es über Opfer und Schäden zunächst keine Angaben gegeben. In einem Feldlazarett werden jetzt zahlreiche Verletzte versorgt. Die indonesischen Einsatzkräfte haben nun auch die Nachbarinsel Banyak erreicht. Hier hat das Beben neben Zerstörungen auch eine Flut verursacht. Wie viele Opfer das Beben gefordert hat, kann im Augenblick niemand genau sagen. Unter den eingestürzten Häusern wie hier auf Nias werden zahlreiche Verschüttete vermutet. In der Hauptstadt Gunung Sitoli müssen mehr und mehr Menschen die Hoffnung aufgeben, ihre vermissten Angehörigen noch lebend zu finden. Für die Bergung fehlen Räumgeräte, auf der Insel gibt es keinen Strom. Das Krankenhaus ist nicht funktionsfähig. Die Vereinten Nationen und die indonesische Armee bringen deshalb Schwerverletzte aufs nahegelegene Sumatra. Die internationale Hilfe ist angelaufen. Auch die Europäische Union will Hilfsgüter schicken. Die Menschen in der Krisenregion brauchen vor allem Wasser und Lebensmittel. Viele sind obdachlos und müssen eine weitere Nacht in Notquartieren verbringen.
Nach der Flutkatastrophe vom Dezember in Südasien sind bislang 349 Tote aus Deutschland eindeutig identifiziert worden. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Die Zahl der vermissten Deutschen sei inzwischen auf 221 gesunken. An den Folgen des Tsunami waren in den Ländern am Indischen Ozean etwa 300.000 Menschen gestorben.
Nach dem Großbrand in der Altstadt von Einbeck sucht die Polizei immer noch nach der Leiche eines Geschäftsmannes. Der 41-Jährige soll in seinem Fachwerkhaus Benzin ausgeschüttet haben. Die anschließende Explosion brachte das 400 Jahre alte Gebäude völlig zum Einsturz. Mehrere angrenzende, ebenfalls historische Häuser brannten aus. Zwei Feuerwehrleute und ein Polizist erlitten schwere Verletzungen. Die Stadt Einbeck beziffert den Schaden auf mindestens 7 Millionen Euro.
Und hier nun die Lottozahlen. 1, 3, 7, 14, 40, 46, Zusatzzahl 19, Superzahl 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 5, 8, 8, 1, 6, 5. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 2, 3, 5, 3, 3, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 31. März.
Das Hoch im Nordosten und ein zweites im Südwesten Europas verbinden sich. Die Tiefdruckzone, die dazwischen liegt, löst sich auf. Im Südwesten Deutschlands halten sich morgen aber noch Regenwolken. Freitag und Samstag scheint dann überall die Sonne. Im Norden und Osten bleibt der Himmel heute Nacht meist klar, sonst hängt er voller Wolken. Regen fällt vor allem vom Niederrhein bis zu den Alpen. Auch morgen gibt's dort noch Wolken, die einzelne Schauer bringen. Im übrigen Land scheint meist die Sonne. Auch im Südwesten werden die Wolken bis zum Abend immer seltener. Morgen weht ein schwacher bis mäßiger, in Küstennähe auch frischer Wind um Ost. Unter klarem Himmel heute Nacht plus 1 bis minus 4 Grad, sonst 2 bis 7 plus Grade. Am Tag 9 bis 15, an der Küste kühle 5 bis 8 Grad. In der Nacht zum Freitag gibt es verbreitet leichten Frost. Am Tag scheint dann fast überall die Sonne. An den Höchsttemperaturen ändert sich noch wenig. Auch am Samstag meist sonnig und etwas wärmer. Mild auch der Sonntag. Von Nordwesten ziehen später wieder Wolken heran, die aber noch keinen Regen bringen.